Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 17. November 2025, kurz vor 23:30 in der Nacht. Heute etwas später, weil ich noch das Länderspiel mir angeschaut habe. Das hat ja heute mal richtig funktioniert. Ein 6:0-Sieg gegen die Slowakei. Damit Deutschland jetzt auch bei der Weltmeisterschaft definitiv dabei. Und ansonsten noch der Hinweis, dass es in den nächsten, ich würde sagen, 2 Wochen kein Video auf meinem YouTube-Kanal geben wird. Nicht, weil ich da zuletzt irgendwie besonders falsch gelegen hätte oder weil der Markt derzeit nicht so läuft, sondern aus dem einfachen Grund, dass zunächst mal Tobias Urlaub hat und dass ich dann insbesondere nächste Woche auch sehr viel unterwegs bin. Zunächst auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt vom 24. bis 26. November, also Montag bis Mittwoch. Und dann am Donnerstag, wenn ich nach Hause komme, geht es direkt weiter nach Berlin für eine Nacht. Am Freitag bin ich dann aber wieder in Trier und da fehlt mir dann leider einfach die Zeit, YouTube-Videos zu machen. Der Kanal selbst wird aber natürlich ansonsten weitergeführt, ist halt jetzt nur eine kleine Pause. Den Podcast werde ich versuchen, nächste Woche in Frankfurt aus dem Hotel zu machen. Vielleicht kann ich da auch schon ein paar Sachen zum Eigenkapitalforum sagen. Da werde ich ja auch schon die ersten Firmen getroffen haben, beziehungsweise Verantwortliche von Firmen, und mal schauen, was die da so sagen. Ja, damit zum aktuellen Marktgeschehen, und das ist natürlich sehr unbefriedigend. Generell hätte ich mit steigenden Kursen gerechnet und tue das noch immer. Und generell muss man auch sagen, das, was wir zuletzt gesehen haben, das wird größer aufgebauscht, als es denn tatsächlich ist. Denn wenn man sich anschaut, der Nasdaq 100, der hat einen Top beispielsweise so im Bereich von 26.200 Punkten ausgebildet. Und jetzt heutiger Schlusskurs war etwa 24.800. Das heißt, wir haben 1.400 Punkte verloren, was zunächst einmal viel klingt, was aber bei einem Index, der zuvor bei über 26.000 Punkten stand, eben dann doch gar nicht so viel ist, nämlich so etwa 5%, kann man sagen. Und insofern, wie gesagt, macht mir das derzeit noch keine allzu großen Sorgen, zumal es ja auch ganz klar Gründe dafür gibt, auf die ich dann eben gleich auch zu sprechen kommen möchte. Beginnen wir aber zunächst mit dem deutschen Markt und hier dem DAX, und der ist nach wie vor in seiner Trading Range 23.500 bis 24.500. Er war zuletzt teilweise am oberen Ende, teilweise auch mehrfach am unteren Ende. Letztlich ist er nie nach unten durchgebrochen. Jetzt muss man mal schauen, wie es hier weitergeht. Fakt ist auch, man kann es natürlich nicht punktgenau nehmen. Also wenn er jetzt morgen bei 23.485 schließen würde, dann wäre das natürlich noch kein signifikanter Ausbruch nach unten, noch nicht der Bruch der Marke von 23.500. Aber wenn es dann so in Richtung 23.000 oder unter 23.000 Punkte ginge, dann müsste man sich so langsam Sorgen machen. Auf der anderen Seite geht es nachhaltig über die 24.500, was so ab etwa 25.000 dann auch der Fall wäre. Dann hätten wir hier Kaufsignale und die könnten den Index dann sogar weiter treiben in Richtung 30.000 mit Zwischenstopp so im Bereich 27.500 bis 28.000. Also da hat sich auch nichts an der Gemengelage geändert. Gewinner, Verlierer heute auf der Verliererseite, die Aktien der Deutschen Bank, ein Minus von 3,3%. Hier gab es einfach Gewinnmitnahmen, die Aktie zuletzt ja ziemlich gut gelaufen. Dann Zalando hat zuletzt nochmal den Aufstand geprobt. Die Bullen haben die Aktie teilweise nochmal angeschoben, aber jetzt geht es weiter bergab. Warum? Naja, weil eben die Konjunktur generell nicht läuft. Und das ist natürlich für Einzelhändler, und letztlich ist Zalando, wenn auch ein Online-Einzelhändler, dann nicht unbedingt en vogue und die Aktie dementsprechend dann unter Druck. Und dann Siemens Healthineers, da gab es dann auch noch Meldungen, dass man hier keine Garantie geben wolle, dass man bestimmte Sparten weiterführen werde. Das heißt, hier wird man auch schon darauf vorbereitet, dass es hier vielleicht auch zu Schließungen kommt innerhalb des Konzerns. Und insofern, die Aktie, ja, war jetzt in den letzten Tagen und Wochen ja schon nicht unbedingt der Burner, ist noch nicht so lange her, da stand sie bei knapp 50 Euro, jetzt zuletzt deutlich zurückgefallen, zum Teil auch mit Gap, und nähert sich jetzt der 40-Euro-Marke. Alles in allem muss man sagen, ja, eine der vielen Abspaltungen des Siemens-Konzerns, zunächst an der Börse gefeiert, in der Spitze war die Aktie ja schon mal bei fast 70 Euro, aber jetzt seit einiger Zeit läuft sie eher seitwärts abwärts, kurzfristig eher abwärts, im mittelfristigen Kontext dann eher seitwärts. Die untere Seitwärtsbegrenzung, die Marke um 40 Euro, der nähern wir uns jetzt wieder auf der Oberseite. Da war es die Marke von so etwa 58 Euro, da sind wir natürlich jetzt weit von weg. Und auf dem Weg dahin, wenn sie denn nach oben drehen sollte, wäre auch noch die 50-Euro-Marke ein charttechnischer Widerstand. Also das sieht alles in allem auch nicht berauschend aus bei Siemens Healthineers, wenn gleich man sagen muss, Verkaufssignale gibt es dann auch erst unter 40 Euro. Die Gewinnerseite dann Vonovia, Heidelberg Materials und Siemens Energy. Vonovia, Immobilienkonzern, Und da muss man sagen, die Aktie ist zuletzt jetzt auch nicht gerade gelaufen wie geschnitten Brot und kann sich heute jetzt so ein bisschen erholen, aber ein Plus von 0,35%, naja, da braucht man keine große Begründung. Das sind dann leicht zufällige Bewegungen. Heidelberg Materials, da gab es sehr positive Analystenkommentare. Generell, wenn die Bundesregierung tatsächlich ernst macht mit ihren Konjunkturpaketen, die sie da geplant hat, dann muss man natürlich auch sehr viel bauen. Man sieht das zum Teil ja auch schon auf den Straßen, den Autobahnen. Und man möchte natürlich auch den Immobiliensektor anschieben und da braucht man sehr viel Zement und andere Baumaterialien und das ist eben genau das, was Heidelberg Materials, die ehemalige Heidelberg Zement, liefern kann. Insofern die Aktie ja schon in den letzten Monaten sehr, sehr gut gelaufen, zwischenzeitlich mal zurückgekommen. Jetzt aber schickt sie sich an, über die 210 Euro auf, glaube sogar neue Allzeithochs auszubrechen und das wäre natürlich ein charttechnisch sehr, sehr starkes Kaufsignal, wenn sie das halten kann und hätte ein Kursziel mit oder hätte ein Kaufsignal mit Kursziel 250 Euro zufolge. Ja, und Siemens Energy, die Aktie, bei der ich immer falsch liege oder falsch lag, beziehungsweise nicht immer, zwischenzeitlich lag ich durchaus auch mal richtig, als ich gesagt habe, da würde ich vielleicht eher mal shorten, denn da ist sie deutlich zurückgekommen. Aber übergeordnet läuft sie wie geschnitten Brot, läuft weiter nach oben und hat es jetzt auch geschafft, endgültig die Bären zu vertreiben. Aus charttechnischer Sicht mit dem nachhaltigen Sprung heute über die Marke von 110 Euro hat sie ja ein frisches Kaufsignal Richtung 130, 135 geliefert. Ich bleibe dabei, fundamental würde ich das Ding nicht anfassen, ist mir viel zu teuer, viel zu heiß gelaufen. Ich hätte seinerzeit allerdings auch nicht gedacht, dass nach der Rettung des Unternehmens durch die Bundesregierung, damit Bürgschaften musste man ja teilweise da eingreifen, dass das dann so eine Kursrakete wird. Seinerzeit war die Aktie ja teilweise unter 10 Euro zu haben, jetzt mittlerweile bei 110 und mehr, also weit mehr als verzehnfacht, verelffacht, fast verzwölffacht und ja, scheint weiterzulaufen. Wer sie hat, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe das definitiv verpasst und das kommt eben vor. Und ja, darum mache ich mir jetzt auch keinen großen Kopf. Dann weiter zum MDAX, der sich charttechnisch auch immer ja, kritischer darstellt, muss man schon sagen. Charttechnisch hat er ja Kaufsignale auf der Oberseite generiert, war drauf und dran, wieder zurückzulaufen zum alten Allzeithoch. Und zuletzt bröckelt er immer weiter ab und ist jetzt wieder nah an der Marke von 29.000 Punkten dran. Wenn es da drunter geht, wäre noch eine Auffangzone so im Bereich ja, 27.500. Darunter darf der Index auf keinen Fall fallen. Denn sonst würde das charttechnische Kaufsignal, was seinerzeit generiert wurde, im Prinzip zurückgenommen. Aber letztlich ist es eigentlich auch schon schlecht, wenn der MDAX deutlich unter 29.000 Punkte fallen würde. Das sollte man also definitiv im Auge behalten. Gewinner, Verlierer im MDAX, Evonik Industries. Da eine Aktie, bei der ich sehr richtig lag, haben wir auch im Total Return Börsenbrief vor 3-4 Monaten nochmal als Short-Kandidaten eingestuft, als viele gesagt haben, tolle Dividendenaktie, kann man jetzt kaufen um 20 Euro, waren wir da sehr pessimistisch und mittlerweile liegen wir 35% tiefer, kein Wunder. Der Vorstandschef hier, der Herr Kullmann, glaube ich, heißt der, ist seinerzeit noch durch die Gegend gezogen und hat hier ja auf Oppositionsparteien in Deutschland geschimpft, sage ich es mal so. Auf der anderen Seite ist er jetzt zuletzt dann durch die Talkshows getingelt und wirbt dafür, die ganzen ja, Klimaziele doch zu streichen, weil das eine falsche Politik sei, wenn man hier in Deutschland beispielsweise Chemiefabriken schließe und die dann einfach in China neu eröffnet werden mit dann weniger ja, Schutz, mit weniger Filtern, Abgas und so weiter. Dann sei das fürs Klima letztendlich kontraproduktiv. Man müsse auch hier diesen Emissionshandel in Europa stoppen. Also alles, was die Oppositionspartei eigentlich schon lange fordert, wenn man so will, und was er noch vor kurzem dann kritisiert hat, weil das ja so böse Rechte sind, das fordert er jetzt plötzlich selbst. Also das kann man dann auch schon so ein bisschen mal in Frage stellen. Fakt ist, mit dieser neuen politischen Linie, da gehe ich sogar konform. Also ich würde das auch so sehen. Allerdings ja, müsste er oder hätte er sich dann anders positionieren müssen, schon länger. Sei es wie es sei, die Aktie, wie gesagt, im freien Fall. Das Problem hier auch, es ist zwar ein schöner Dividendenwert und wird das wahrscheinlich auch bleiben, weil die weiter hohe Ausschüttungen wohl vornehmen werden. Was daran liegt, dass hier die RAG-Stiftung eben Großaktionär ist und diese Stiftung ist halt auf Geldzuflüsse angewiesen, so ähnlich wie die ThyssenKrupp-Stiftung. Und das könnte allerdings hier für Evonik Industries, wenn die Geschäfte weiterhin so schlecht laufen, wie sie es jetzt schon seit 2, 3, 4 Jahren tun, irgendwann auch mal sehr kritisch werden. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Dann Ixtron, zuletzt von vielen nach oben gejubelt. Grundsätzlich muss man sagen, Überlebender des neuen Marktes. Ich finde das Unternehmen grundsätzlich nicht grottenschlecht. Alleine schon, weil es auch den neuen Markt überlebt hat und bis heute gibt. Ich finde auch, dass sie teilweise interessante Technologien haben. Sie sind auch besser als der Wettbewerber, die ehemalige Cree die ja jetzt Wolfspeed heißt und schon mal in der Pleite in den USA war oder gerade sich aus einer Insolvenz wieder ja, versucht, emporzuarbeiten. Aber alles in allem muss man eben sagen, das ist ein sehr zyklisches Geschäft und das sieht man auch bei der Aixtron-Aktie, die teilweise ja noch vor 1,5 Jahren bei 40 Euro war, dann teilweise auf etwa 10 gefallen ist, jetzt wieder zuletzt stark nach oben gestiegen ist. Also die Aktie muss man schon immer recht gut erwischen, richtig treffen, dann kann man damit Gewinne machen. Mir ist das ein wenig zu heiß. Ich habe in der Vergangenheit, das muss ich sagen, Aixtron durchaus auch schon mal sehr positiv getroffen. Ich hatte mal in einem Börsenbrief, den ich vor dem Total Return Börsenbrief verantwortet habe, ein Aixtron im Musterdepot seinerzeit irgendwie, glaube ich, zu 10 oder 12 Euro gekauft und sie lief dann hoch auf über 30. Also man kann sie richtig treffen, aber ob das jetzt aktuell unbedingt der Fall ist, das sei mal dahingestellt. Wenn man sie vielleicht bei 10, 11 eingesammelt hat, dann kann man sie weiterhalten. Dann hat man ja immer noch trotz des Rückgangs jetzt zuletzt 50-60% Kursgewinn und kann da erstmal schauen, ob es nicht doch noch einen Tick weiter nach oben geht. Aber jetzt noch zu Kursen von 17, 18 Euro kaufen, trotz Kursrücksetzer, ist halt schon ja nicht ganz ohne Risiko. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Lanxess. Zuletzt haben sich da amerikanische Hedgefonds drauf gestürzt. Die Aktie ist daraufhin deutlich angesprungen. Jetzt hat sie aber mehr nach unten Gas gegeben, hat alle Kursgewinne, die es zwischenzeitlich gab, wieder ausradiert. Und charttechnisch zieht sich das Ganze jetzt natürlich auch zu. Heute ein Minus von über 7%. Zuletzt schon der Rutsch unter wichtige charttechnische Unterstützung, so im Bereich von etwa 20 Euro. Damit wurde schon ein Verkaufssignal Richtung 16 Euro generiert. Da ist sie jetzt schon fast. Also insofern, wer jetzt noch drin ist, muss da vielleicht auch nicht mehr unbedingt raus. Generell denke ich, dass mittelfristig Lanxess auch ein größeres Comeback feiern kann. Ich würde sagen, die Aktie kann auf Sicht einiger Jahre durchaus wieder in den Bereich 30, 35 Euro steigen. Die alten Höchstkurse, die wir hier mal gesehen haben vor längerer Zeit von über 70 Euro, die halte ich allerdings aktuell gerade auch ja, in der politischen Lage Deutschlands mit hohen Energiekosten und so weiter für ziemlich utopisch und da müsste schon einiges passieren, dass sie da nochmal hinkommen kann. Die Gewinnerseite dann RTL Group, Bilfinger und Jungheinrich. RTL Group bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig. Generell glaube ich, dass langfristig Streaming das lineare Fernsehen ablösen wird. Natürlich der Deal, Sky zu kaufen, das war für RTL eigentlich nicht schlecht. Sky hat man sehr günstig bekommen, hat dadurch natürlich auch neue Übertragungsrechte, teilweise im Sport, Fußball und so weiter bekommen, was sicherlich auch nicht schlecht ist. Nichtsdestotrotz, Sky war nicht umsonst so günstig und das muss man erstmal wieder hinkriegen, die zu sanieren, die wieder flott zu machen. Und da muss man generell mal schauen, wo man da mit der Strategie hin will. Man hat ja auch viel Geld für Stefan Raab ausgegeben. Das läuft bei denen auch nicht so richtig. Zuletzt die Aktie teilweise schön angesprungen, weil man auch Deals hatte. Man hat in Niederlande eine Tochterfirma verkaufen können. Deswegen hat man auch eine Sonderdividende angekündigt. Insbesondere der Mutterkonzern Bertelsmann ist natürlich auch hier sehr auf Dividenden erpicht. Also auch hier, RTL wird immer ein guter Dividendenzahler, sofern das geht, bleiben. Aber alles in allem überzeugt mich die Aktie nicht. Wir hatten sie im Total Return Börsenbrief auch eher als Short-Kandidat. Zwischenzeitlich ist sie dann mal ein bisschen nach oben gelaufen, so Richtung 38, zuletzt wieder abgebröckelt. Ja, aktuell hat sie sogar eigentlich ein aktives charttechnisches Verkaufssignal. Mit dem Rutsch unter die 34-Euro-Marke könnte es in Richtung 27,50, 28 zurückgehen. Wir haben das sogar per Pullback bestätigt. Und nur wenn die Aktie nochmal nachhaltig über 34 steigen könnte, würde dieses Verkaufssignal negiert. Dann Bilfinger, Baukonzern, früher ja mal Bilfinger Berger, wurde ja auch von dem ehemaligen CDU-Mann Koch, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Hessen, ein paar Jahre gemanagt, fast in die Pleite gemanagt, muss man schon fast sagen. Aber seit der weg ist, neue Manager das Ruder übernommen haben, den Konzern komplett neu ausgerichtet haben, ist jetzt kein Baukonzern mehr, ist jetzt eher so ein Dienstleister in der Branche. Da läuft es wieder deutlich besser. Zuletzt natürlich auch ein klarer Profiteur, ähnlich wie die Heidelberg Materials, von den Aussichten in Deutschland aufgrund der Konjunkturpakete. Und charttechnisch muss man sagen, sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Die Aktie zuletzt so in einer Seitwärtsbewegung zwischen etwa 90 Euro auf der Unterseite und so 98, 99 Euro auf der Oberseite. Hat zwischenzeitlich mal den Ausbruch nach unten und nach oben versucht. Hat beides noch nicht so ganz geklappt. Das ist natürlich gefährlich. Man hat das zuletzt bei Indizes gesehen, wie zum Beispiel im MDAX, dass es dann am Ende nicht weiterging oder auch beim TechDAX. Aber bei Bilfinger könnte das durchaus sein, dass es bald weitergeht. Charttechnisch ganz entscheidend, die Aktie muss nachhaltig über 100, was so ab etwa 105 der Fall wäre. Und dann hätten wir Kaufsignale in Richtung 120, vielleicht sogar 125 Euro. Und das sieht, wie gesagt, definitiv gut aus. Und dann Jungheinrich, die hatten zwischenzeitlich mal eine Gewinnwarnung, ist die Aktie nochmal richtig zurückgekommen, hat sich dann aber gefangen und dreht jetzt so langsam nach oben. Tendenziell ist hier noch ein bisschen Platz, zunächst mal Richtung 34, später vielleicht sogar nochmal zurück Richtung 40, 41. Ich bleibe aber auch hier dabei. Wir hatten beispielsweise auch im Total Return Börsenbrief die Kion vorgezogen. Und wenn man sich die beiden Aktien anschaut, dann muss man auch sagen, Kion ganz klar besser gelaufen, hat aber jetzt auch keine Gewinnwarnung mehr, wie das bei Jungheinrich zuletzt war. Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass Kion auch die bessere Aktie ist. Charttechnisch muss man bei Kion sagen, zuletzt sogar über die Marke von 60 Euro ausgebrochen. Jetzt auch das einigermaßen per Pullback bestätigt. Wenn sie jetzt also nicht mehr nachhaltig unter 60 zurückfällt, wovon wir nicht ausgehen, könnte eine Kion weiter steigen in Richtung 72 bis 75 Euro. Und von daher würden wir Kion nach wie vor Jungheinrich vorziehen, wenngleich Jungheinrich jetzt wieder auf einem aufsteigenden Ast so ein bisschen ist. Ja, dann der TecDAX heute mit einem Minus von knapp 58 Punkten, 57,93 um genau zu sein, oder 1,64%, 3476,71. Der Schlusskurs, wie gesagt, 3900 bis 4000 Punkte, da ist eine charttechnische Widerstandszone, die muss rausgenommen werden. Das hat zuletzt nicht geklappt. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Carl Zeiss Meditech. Die Aktie hat zuletzt ja so eine Bodenbildung gestartet, ist mal ein bisschen nach oben gelaufen, jetzt wieder zurückgekommen. Charttechnisch ganz entscheidend, dass sie halt nicht auf neue Verlauftiefs zurückfällt. Das heißt, nach Möglichkeit über 40 Euro bleibt. Heutiger Schlusskurs 41,40. Also das war noch im Rahmen. Wenn das vielleicht auch mal einen Tick unter die 40 tippt, wäre es jetzt auch noch kein Problem. Aber nachhaltig unter 40 wäre schlecht. Dann könnte es hier weitergehen in Richtung 32. Fundamental muss man sagen, ist die Aktie mittlerweile nicht mehr zu teuer. War ja zwischenzeitlich mal sehr gehypt. Man ist hier ein Weltmarktführer, Technologieführer auch im Bereich Augenlaser und so weiter. Man macht halt sehr viel Geschäft in China, was zwischenzeitlich auch mal ein Problem war, aber auch da scheint es jetzt wieder ein bisschen aufwärts zu gehen. Und von daher, ja, eine Carl Zeiss Meditech aus unserer Sicht nicht uninteressant, so im Bereich, wie gesagt, um die 40 Euro, wenn das hält. Dann Aixtron und Siemens Healthineers, das hatten wir schon. Bleibt die Gewinnerseite mit SMA Solar, Nagaro und Süß Microtech, wie sie jetzt heißt, früher Süß Microtech. SMA Solar berappelt sich zuletzt deutlich. Das ist auf der einen Seite sicherlich erfreulich, auf der anderen fundamental aus unserer Sicht nicht wirklich unterlegt. Wir hatten die Aktie seinerzeit mal positiv besprochen. Sie ist dann in dem Hype damals, dem Solar-Hype, bis auf 110 und mehr gestiegen. Da haben wir dann gesagt, eher ein Short-Kandidat oder man sollte sie shorten. Und das hat sich dann auch ausgezahlt. Sie ist im Tief, glaube ich, sogar auf 10 Euro etwa gefallen. Zwischenzeitlich hat sie sich jetzt deutlich berappelt, scheint wieder auf dem Weg nach oben zu sein. Zuletzt der charttechnische Ausbruch über die 25 Euro, der auch noch per Pullback bestätigt wurde, hat ein Kursziel von 30 Euro zur Folge gehabt. Das wurde abgearbeitet. Wir sind mittlerweile bei 32,50 etwa. Um jetzt noch das Gap zu schließen, was sie seinerzeit gerissen hat, könnte sie sogar noch in Richtung 40, 41 steigen. Aber dann wird die Luft langsam auch fundamental sehr, sehr dünn. Denn generell sieht man hier bei SMA noch nicht die ganz große Trendwende zum Besseren. Also insofern, ob da noch was geht, muss man abwarten. Ja, aktuell sind da aber eher Spekulanten am Werk, denn fundamental ist das noch wenig unterlegt. Dann Nagaro, zuletzt die deutschen IT-Dienstleister, ob Bechtle, ob Cancom und eben auch ob Nagaro mit positiven Meldungen sind allesamt dann auch angesprungen. Selbst eine Bechtle mit 15% plus am vergangenen Freitag. Nagaro, die waren zwischenzeitlich natürlich komplett verprügelt, haben sich jetzt deutlich erholt. Wir bleiben hier trotzdem sehr skeptisch. Wir hatten sie im Total Return Börsenbrief als Short-Kandidaten, was sich ja auch ausgezahlt hat. Sie ist ja sehr, sehr tief gefallen. Ja, jetzt natürlich dieser Kurssprung innerhalb kurzer Zeit aufgrund positiver Nachrichten, aber wir haben einfach hier kein Vertrauen in das Management. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sie jetzt nach diesem Monster-Run zuletzt shorten sollte. Das ist dann auch riskant in dieses Momentum rein. Kann gut gehen, muss aber nicht. Aber nachhaltig dem Management vertrauen können wir ja nicht, weil in der Vergangenheit war es so, es gab eine Short-Attacke auf das Unternehmen, auf die Aktie. Das kann passieren. Dann hat man nachgefragt von Journalistenseite, also nicht wir, sondern andere, ja, ob denn da irgendwie was im Argen läge, und das Management hat das ganz klar verneint. Man, es sei alles in bester Ordnung, nur um dann wenige Tage später auf dem Kapitalmarkttag dann zu verkünden, dass man die eigenen Prognosen doch nicht einhalten könne. Und seinerzeit ist die Aktie daraufhin tief gefallen. Wie gesagt, anschließend ging es dann über Monate weiter bergab, zuletzt jetzt mit positiven Meldungen gekommen. Deswegen schöner Kurssprung, wahrscheinlich auch so eine Art Short Squeeze. Die Frage ist halt, wie weit er noch geht, aber wir wären hier sehr, sehr vorsichtig und vor allen Dingen glauben wir, fundamental ist die Aktie definitiv, ja, spätestens so im Bereich 70 bis 80 Euro, 70 bis 75 Euro eigentlich vielleicht eher schon ganz gut bezahlt, wenn sie überhaupt noch bis dahin steigen kann. Heutiger Schlusskurs bei 63,05. Ja, und zu Microtech, da ging es zuletzt wild hin und her, hatten vor wenigen Wochen noch eine Gewinnwarnung, jetzt haben sie ihre Prognose nochmal konkretisiert. Das sah dann wieder besser aus. Ich hatte zuletzt auch auf YouTube da Diskussionen drüber. Aus meiner Sicht liegt der fundamental faire Wert so im Bereich 35 bis 36 Euro. Das habe ich gesagt, als die Aktie bei 40, 50, 60 und mehr stand. Das habe ich zuletzt aber auch gesagt, als sie unter 30 stand. Nach dieser Gewinnwarnung teilweise im Bereich 26 gehandelt nochmal. Ja, und da ist sie jetzt. Insofern mag es sein, dass es auch noch einen Tick höher gehen kann. Das wäre dann aber eine Übertreibung. Da sollte man dann langsam vorsichtig sein. Ansonsten, ja, wäre sie auf dem aktuellen Niveau fair bewertet. Sprich, Da gibt es dann nicht mehr ganz großes Aufwärtspotenzial, aber es droht jetzt auch kein Crash. Dann weiter zum US-Markt und hier zunächst zum Dow Jones. Und der kam heute wieder deutlich zurück, 557,24 Punkte oder 1,18%, 46.590,24. Und dennoch ist es nach wie vor kein Beinbruch, denn der charttechnische Ausbruch war über die Marke von 46.000 und im Prinzip kann der Index dahin nochmal zurückfallen, wäre das klassische Pullback. Also insofern hätte er nochmal 590 Punkte, 600 Punkte, die er fallen könnte, wenngleich es natürlich besser wäre, wenn er es nicht täte. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite: Salesforce, International Business Machines, also IBM oder Big Blue und American Express. Salesforce, die Aktie hat sich zuletzt so ein bisschen berappelt, aber gilt übergeordnet nach wie vor als KI-Verlierer, was ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann. Deswegen tut sie sich weiterhin schwer. Dann IBM, Big Blue zuletzt, in allen Bereichen, wo man tätig ist, hat man genau das getroffen, was Anleger sehen und hören wollen. Im Bereich Quantencomputer, Bereich Blockchain-Technologie, dann künstliche Intelligenz. Das sind alles Gebiete, wo Big Blue zum Teil auch schon lange dabei ist. Wenn man daran sich erinnert, Watson und dieser Schachcomputer, der schon den Schachweltmeister vor, glaube ich, 20 Jahren schlagen konnte und so weiter. Also insofern die Aktie zuletzt sehr, sehr gehypt. Man hat ja hier auch einen neuen CEO vor einiger Zeit bekommen, der das auch sehr gut alles unter Kontrolle gebracht hat. Aber jetzt gab es halt auch mal in den letzten Tagen Gewinnmitnahmen. Allein heute knapp 3% Minus. Und charttechnisch muss man sagen, ist das noch kein Beinbruch, so 295, vielleicht ein Tick tiefer. Heutiger Schlusskurs war 297,17. Also das liegt alles noch im Rahmen, ähnlich wie beim Dow Jones selbst. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von American Express, da gab es Meldungen des Unternehmens, dass zuletzt die Kreditausfälle etwas gestiegen sind. Das hört man natürlich ungerne, zumal man sagen muss, es gibt ja einen Unterschied in den Geschäftsmodellen zwischen Mastercard und Visa und eben American Express. Mastercard und Visa vermitteln nur Kredite, das heißt, die haben keine eigenen in den Büchern stehen. Trotzdem wäre es natürlich schlecht, wenn sie da irgendwie an Banken irgendwelche bonitätsschwachen Kunden vermitteln würden. Also das sollten sie natürlich auch trotzdem tunlichst vermeiden. Aber bei American Express hat man halt einen direkteren Einfluss, wenn man da Schindluder treibt. Denn weil man doch die Kredite selbst vergibt, leidet man dann als Unternehmen auch selbst runter. Auf der anderen Seite sind natürlich dann auch die Gewinnmargen höher, wenn man bedenkt, dass teilweise in den USA Kreditkartenzinsen von über 20% anfallen. Da kann man sich vorstellen, dass American Express dann auch eine Gewinnmaschine ist, wenn es gut läuft. In den letzten Jahren lief es gut, die Aktie lief wie geschnitten Brot. Jetzt diese Meldung hat natürlich so ein bisschen reingehauen, ein Minus heute von immerhin knapp 4,5%. Man muss aber dazu sagen, die Aktie auch zuletzt, wie gesagt, sehr, sehr gut gelaufen. Im Top war sie bei fast $380 und da kann schon mal eben ein Rücksetzer auch mal kommen, gerade mit solchen Meldungen. Die Gewinnerseite dann Walmart, Amgen und Johnson & Johnson. Walmart, Einzelhandel grundsätzlich derzeit nicht so gesucht, aber Walmart ist halt Supermarkt und mit den niedrigsten Preisen in den USA und dementsprechend profitiert man dann auch von der Wirtschaftskrise, die es da durchaus gibt, denn wir haben da ja eine K-förmige Entwicklung, sprich wir haben einen Boombereich im Tech-Sektor, künstliche Intelligenz, wo sehr viel Investitionen reinfließen, da profitieren teilweise dann auch Stromanbieter, also Energieunternehmen oder eben solche Werte wie Caterpillar von, weil die Datacenter bauen müssen. Also was da so ein bisschen anlehnt an diesen KI-Boom, das boomt auch noch. Aber wir haben dann auch den anderen Teil der Wirtschaft, ich nenne es mal die Old Economy, wie man es zu Dotcom-Bubble-Zeiten gesagt hat. Zum Beispiel Fast-Food-Ketten, Chipotle, Mexican Grill und McDonald's und wie sie alle heißen, Starbucks, denen es derzeit nicht gut geht. Und da sieht man eben, dass es den Verbrauchern generell nicht so gut geht. Und dementsprechend gehen die dann eben in die Supermärkte. Und das ist natürlich gut für Walmart, den absolut führenden Supermarkt in den USA. Dann Amgen aus dem Biotech-Sektor. Generell war das eine Branche, die bis vor ein paar Monaten auch kein Mensch wollte und seitdem läuft es hier rund. Zudem gab es zuletzt auch positive Meldungen, gute Quartalszahlen. Die Aktie mit einem charttechnischen Ausbruch über die Marke von 310 hat damit ein Kaufsignal mit Kursziel $375 eigentlich generiert, wobei noch im Bereich 340, wo sie jetzt angekommen ist, eine Hürde liegt, die sie überwinden muss. Wenn das gelingt, könnte sie vielleicht anschließend sogar in Richtung $400 überschießen. Muss man mal sehen. Aber generell auf einem guten Weg. Ja, und dann Johnson & Johnson, ebenfalls Konsumgüterkonzern, aber auch so im Bereich Pharma so ein bisschen unterwegs, also sehr breit aufgestellt. Und auch hier muss man sagen, den Verbrauchern in den USA geht es zwar nicht so gut, aber wenn sie an die Supermärkte gehen, dann kaufen sie halt doch nach Möglichkeit Markenprodukte im Supermarkt dann eben günstiger. Und dementsprechend läuft es dann auch bei Johnson & Johnson und eine sehr defensive Aktie zudem. Und deswegen auch gesucht an der Börse zuletzt, ganz klar mit einem charttechnischen Aufwärtstrend, mit einem Ausbruch über die Marke von 170, hat damit ein Kaufsignal Richtung 210 generiert, Bei etwa $200 sind wir schon, also da sieht es definitiv weiter gut aus. Nehmen wir den S&P 500, da haben wir heute ein Minus von 61,70 oder Punkten oder 0,92% gesehen, 6.672,41. Das Allzeithoch, was wir vor ein paar Tagen hatten, oder ja, mittlerweile schon 2-3 Wochen her, das lag noch bei etwa 6.920. Also mittlerweile haben wir da auch schon 250 Punkte verloren. Aber das sind eben bei einem solchen Indexstand dann auch nur 4% etwa. Also da muss man auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Charttechnisch sieht es immer noch ganz gut aus. Sieht noch nicht nach einer vollendeten Topbildung zumindest aus. Eher nach einem Rücklauf, der durchaus so im Bereich ja, 6.550 bis 6.650 aufgefangen werden könnte. Also ein Tick nach unten kann es noch gehen, so 2-3%. Aber dann sollte der Markt sich auch so langsam fangen. Gewinner, Verlierer im S&P 500. Auf der Verliererseite heute Expedia, Dell Technologies und Netflix. Expedia zuletzt ja noch mit Kurssprung nach fantastischen Quartalszahlen. Heute aber Booking und Expedia auf der Verliererseite an der Börse, weil es Meldungen gibt, Google mit Gemini, der künstlichen Intelligenz, die sie da entwickeln, auf einem guten Weg, kann damit auch OpenAI gefährden. Aber vor allen Dingen ist das Problem hier, dass Gemini in Zukunft auch Reisen quasi buchen kann. Also da kann dann der Nutzer sagen, hier buch mir eine Reise nach, weiß ich nicht, Frankfurt zum Eigenkapitalforum. Das findet von dann bis dann statt. Ich will so und so viel Geld ausgeben. Ich will da per Flugzeug hin oder so. Und dann stellt Gemini das alles zusammen. Und das könnte natürlich dann zu einem Frontalangriff auf Booking und eben auch Expedia führen, wenn sich das dann am Ende etablieren kann. Allerdings muss man hier auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich erinnere mich noch gut dran, vor 1,5 Jahren etwa, als Alphabet Google als KI-Verlierer galt, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Und deswegen haben wir seinerzeit im TAC auch zum Beispiel die Aktie gehebelt long genommen, was sich dann auch ausgezahlt hatte. Denn man muss sagen, diese Large Language Models, auf denen die KI basieren, also LLMs, die kommen von Google Brain, einer Tochter von Google und damit eben von Alphabet. Und dementsprechend da Alphabet als KI-Verlierer zu sehen, war Quatsch. Hinzu kam seinerzeit, dass wenn man sich die Statistiken angeschaut hat, wie denn die Google-Suche, die Nutzung der Google-Suche aussieht. Man hatte ja da Befürchtungen, dass wenn Bing, OpenAI, ChatGPT integriert, dass da viele da weggehen würden. Und das konnte man nie sehen. Also die haben ganz wenig nur an Suchvolumen und auch nur für ein paar Wochen oder ein paar Monate verloren. Insgesamt waren sie immer noch in dem Bereich, wo sie eigentlich die ganze Zeit vorher auch schon waren. Und von daher war auch klar, dass die Geschäfte bei der wichtigsten Tochter, eben Google, der Suchmaschine, nicht kurzfristig schlechter laufen. Und jetzt mit dem Erfolg der KI mit Gemini sieht es dann natürlich noch besser aus. Ja, dann haben wir Dell Technologies, da gab es heute eine doppelte Abstufung, die Aktie daraufhin 8,4% im Minus. Dell generell muss man auch sagen, die Abstufung basiert darauf, dass der Analyst gesagt hat, die Chips, die da verwendet werden in den Computern, die werden immer teurer. Das drückt dann letztendlich auf die Margen, es sei denn, Dell könnte Preiserhöhungen durchsetzen, was schwierig ist. Und last but not least, der Tagesverlierer, die Aktie von Netflix. Und hier muss man aber die Kirche im Dorf lassen. Hier wird ein Minus von 90% angezeigt. Das liegt daran, dass hier einfach der Aktiensplit umgesetzt wurde im Verhältnis 10-1. Also wer vorher eine Netflix-Aktie hatte, hat jetzt 10. Dadurch natürlich dann auch der Kurs gezähntelt. Und wenn man das mal rausrechnet, minus 90% wäre richtig gewesen. Minus 90,08 wird angezeigt. Also hat die Aktie eigentlich nur minimal verloren. Und eigentlich ist das schon schwach, muss man sagen, weil eigentlich im Folge eines Splits Aktien meistens dazu gewinnen. Generell ist die Aktie aber, wie gesagt, damit mehr oder weniger unverändert gewesen. Ja, und dann die Gewinner, Western Digital und eben Alphabet, die A- und die C-Aktie. Und hier muss man sagen, auf der einen Seite natürlich das ganze Positive, was ich jetzt schon zu Alphabet Google gesagt habe. Und hinzu kam dann noch die Meldung, dass Warren Buffett eine Beteiligung in Höhe von knapp 5 Milliarden US-Dollar an Alphabet aufgebaut hat. Andere, die schon länger investiert sind, wie Bill Ackman, die haben zwar ein paar Aktien verkauft, aber auch nur auf ja, minimalem Niveau. Ich glaube, sind davon irgendwie 10,8 auf 10,7 Millionen runtergegangen oder so, also Aktien. Und insofern, alles in allem, ja, hat hier der Buffett-Kauf ja, für steigende Kurse gesorgt, teilweise auch mehr steigende Kurse. Am Ende waren es nur noch ein bisschen mehr wie 3%. Allerdings muss man auch hier ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Warren Buffett hält mittlerweile fast 400 Milliarden US-Dollar Cash. Und wenn er davon 5 Milliarden etwa, also knapp 5 Milliarden in Alphabet steckt, dann ist das erstens nicht viel von der ganzen Cash-Position und generell natürlich auch auf das komplette Konglomerat gesehen nicht viel. Weil er hat ja, wie gesagt, knapp 400 Milliarden Dollar Cash, dazu noch etwas mehr als 300 Milliarden in Aktien. Und wenn da eben 5 Milliarden in Alphabet stecken, dann ist das jetzt noch nicht die Welt, aber kann natürlich sein, dass er das weiter ausbaut. In der Vergangenheit hat er auch mal Apple gekauft und das dann über viele Jahre weiter ausgebaut und lange durchgehalten, bis er sie dann vor etwa einem Jahr, glaube ich, auch dann halbiert hat, die Position. Und jetzt muss man mal schauen, wie es hier weitergeht, zumal Buffett ja jetzt auch Ende des Jahres abtreten möchte. Und dann noch der Nasdaq 100, heute mit einem Minus von 208,32 Punkten und 0,83%, sah zwischenzeitlich auch schon mal schlechter aus, aber er war zwischenzeitlich auch teilweise im Plus. Muss man auch sagen, am Ende knapp 24.800 Punkte, 24.799,92. Verliererseite Shopify, da geht die Talfahrt weiter. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Die Aktie ist vor kurzem noch ja, auf neue Mehrjahreshochs gestiegen, noch nicht Allzeithochs, die war in Corona noch höher. Gab auch gute Zahlen, aber jetzt in den letzten Tagen geht es da rapide bergab, ohne dass es da eigentlich große Gründe für gab. Dann Booking Holdings, hatte ich ja den Grund schon erwähnt, das gleiche über Expedia, eben Gemini, die jetzt Reisen über KI dann gebucht werden können, so muss man es vielleicht sagen. Und Netflix, wie gesagt, da gab es den Aktiensplit, also das Minus von 90% stimmt hier nicht. Die Gewinnerseite American Electric Power und eben Alphabet A und C, Alphabet A und C natürlich klar schon besprochen. Und American Electric Power, das ist natürlich ein Energieunternehmen, die gelten als defensiv, zudem natürlich auch als KI-Profiteure. Also insofern kein Wunder, dass es eine solche Aktie auch mal an einem solchen Tag wie heute zulegen kann. Ja, damit möchte ich noch kurz zu den Kryptos kommen und da geht das Blutbad munter weiter, muss man fast schon sagen. Zwischenzeitlich versuchte sich der Markt immer wieder Intraday zu stabilisieren. Wir hatten den Bitcoin heute teilweise auch über 96.000, aber letztendlich mit den schwachen US-Börsen ging es dann teilweise auch rapide bergab unter die 92.000 und nach wie vor der Grund ist hier die US-Geldpolitik. Man hatte fest eine Zinssenkung im Dezember eingeplant und die steht jetzt mehr denn je in Frage. Ich sage an dieser Stelle auch ganz klar, ich halte das, was die US-Notenbank macht, für vollkommenen Blödsinn. Man sieht ganz klar diese K-förmige Entwicklung der Wirtschaft in den USA. Man sieht, es gibt einen Boom im Technologiesektor, insbesondere der Bereich künstliche Intelligenz eben mit vielen Investitionen. Man sieht aber eben auch, dass es der übrigen Wirtschaft, der Old Economy, schlecht geht. Und das betrifft die meisten Leute mehr. Also klar, wenn ich natürlich Ingenieur im Silicon Valley bin, dann freue ich mich über den Boom und dann sage ich auch, ja, die Fed kann die Zinsen, mir geht's super. Ob ja jetzt ein Zins von 4% oder von 5% ist mir egal. Aber viele Amerikaner arbeiten eben nicht im Silicon Valley, auch wenn das für die Wirtschaft generell ein sehr wichtiger Bereich ist. Arbeiten doch viele eben in Fastfood-Ketten, in Restaurants und weiß der Geier wo, in Einzelhandelsketten. Und da läuft es eben nicht rund. Und die Federal Reserve hat eigentlich die Aufgabe, zum einen die Inflation unter Kontrolle zu halten, zum anderen aber auch die Wirtschaft zu stützen und das mit möglichst niedrigen Zinsen. Und ich sehe nicht, dass sie diesen Mandat aktuell erfüllen will, wenn sie da im Dezember keine Zinssenkung macht. Denn wie gesagt, ein Großteil der Wirtschaft hat das einfach nötig. Hinzu muss man auch sagen, die Inflation ist etwas höher als gewünscht, 3%. Die Fed selbst definiert ja Geldwertstabilität mit einer Inflation von 2%, aber das ist natürlich auch eine willkürliche Definition. Man könnte genauso gut 1,5% oder 2,5% sagen und generell könnte man es auch wie in der Vergangenheit teilweise ein bisschen mehr schwanken lassen. Fakt ist, 3% ist jetzt nicht exorbitant hoch. Klar wäre es besser, wenn es noch ein bisschen niedriger wäre. Man muss aber hier auch ganz klar berücksichtigen, dass eben die Zölle von Trump da auch eine Auswirkung hatten. Die Inflation war ja teilweise bis auf 2,3% selbst in den offiziellen Daten zurück. Und ist zuletzt auf 3,0% wieder gestiegen. Bei Trueflation war sie ja teilweise sogar im April bei, ich glaube, 1,2%, also deutlich noch unter den offiziellen Daten. Aber sei es wie es sei, Fakt ist, die Inflation ist etwas erhöht. Insofern kann man durchaus verstehen, dass die Fed jetzt da nicht mit großen Zinsschritten agiert, obwohl selbst das vielleicht teilweise ja nicht unbedingt schlecht wäre, wie es auch Stephen Amirin gefordert hat. Aber dass sie jetzt hier im Dezember die Zinssenkungen, die sie auch selbst im Prinzip ziemlich klar angekündigt hat, denn es waren ja 3 Zinssenkungen im Dotplot auch drin, jetzt auf einmal so stark in Frage stellt, das halte ich, wie gesagt, für einen Fehler. Egal, letztendlich wird im neuen Jahr werden die Karten spätestens neu gemischt. Wir bekommen dann spätestens im Mai einen neuen Notenbankchef und ja, es steht zu befürchten, in Anführungszeichen, dass wir dann auch langsam quantitativ easing wieder kriegen. Es könnte die Schecks von Donald Trump geben, der $2.000 an jeden US-Bürger auszahlen lassen möchte aus Einnahmen aus den Zöllen, wobei das ist natürlich eigentlich eine super Sache für ihn. Politisch wirft wahrscheinlich dann die Chancen bei den Midterms für die Republikaner würde das auch deutlich erhöhen, aber das müsste auch vom Kongress genehmigt werden. Zudem muss man erstmal abwarten, was der Supreme Court zu den Zöllen sagt. Also das ist dann alles noch ein bisschen in der Schwebe. Aber wie gesagt, Quantitativ Easing könnte kommen, nachdem Quantitativ Tightening ja nun eingestellt wurde. Und alles in allem, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass die Leitzinsen in den USA deutlich runter müssen. Alleine auch schon deswegen, damit der amerikanische Staat, bei dem ja 30% der ausstehenden Anleihen jetzt zur Refinanzierung auch anstehen, sich anständig wieder refinanzieren kann. Da richte ich jetzt so ein bisschen auch das, was die ehemalige Finanzministerin Janet Yellen gemacht hat, denn der waren die Zinsen auch zu hoch und deswegen hat sie Kurzläufer in erster Linie ausgegeben. Ja, aber Kurzläufer, wie der Name schon sagt, die laufen eben kurz, diese Staatsanleihen, deswegen läuft jetzt so viel aus und das muss jetzt dringend schnell refinanziert werden und das ist eben ein Problem. Alles in allem glaube ich daher, dass an den Kryptomärkten insbesondere derzeit zu viel Angst herrscht. Die Geldpolitik mag kurzfristig, vielleicht gibt es im Dezember dann doch keine Zinssenkung. Who knows? Ich rechne eigentlich immer noch damit, aber warten wir es mal ab. Mag sie kurzfristig zu straff sein? Es gab ja zuletzt auch Probleme am Interbankenmarkt. Das spricht auch dafür, dass die Liquidität kurzfristig so ein bisschen Probleme macht. Man sieht es dann eben auch in Bitcoin und anderen Liquiditätsassets, die jetzt unter Druck gestanden haben. Aber ich denke, das wird auf Dauer eben nicht so bleiben, weil hier eben eine andere Geldpolitik bald kommen muss. Und insofern glaube ich, dass das nochmal sogar eine gute Chance sein kann und rechne nach wie vor damit, dass wir wahrscheinlich so über den Jahreswechsel langsam eine Kursrallye dann bei Bitcoin und Co. sehen. Und insofern, wer daran ebenfalls glaubt, der muss dann tatsächlich sich jetzt so langsam Gedanken darüber machen, ob er da nicht zukaufen möchte. Es ist natürlich aktuell noch sehr riskant, weil charttechnisch noch kein Boden, noch kein Trendwendesignal, aber man muss sagen, am 3. Oktober, das ist noch nicht so lange her, also ein bisschen mehr wie anderthalb Monate, 6 Wochen etwa, da hatten wir noch Allzeithosen Bitcoin von über 126.000. Es war jetzt noch kein charttechnisches Kaufsignal, zumindest für mich nicht, weil der Ausbruch noch nicht signifikant genug war. Aber da hätte seinerzeit auch kaum einer mitgerechnet, dass es 6 Wochen später Kurse von etwa $90.000 wieder gibt. Also insofern, das kann auch schnell drehen. Der Fear and Greed Index, gerade bei den Kryptos, auch sehr tief, allerdings auch für Aktien, war heute auch schon recht tief. Die Stimmung ist generell schlecht, aber besonders an den Kryptomärkten. Und in der Vergangenheit war es so, wenn wir eine so schlechte Stimmung an den Kryptomärkten gegenüber dem Bitcoin insbesondere hatten, dann war meistens 6 Monate später, waren fette Kursgewinne drin von bis zu 50-60%. Ja, und wenn man das jetzt mal ausrechnen würde, wenn man jetzt dann um die 90.000, sagen wir mal, reinkommt und der gewinnt wirklich nur in Anführungszeichen 50%, dann wären wir in 6 Monaten bei 135.000 und dann würde die Welt wahrscheinlich schon anders aussehen. Wie gesagt, Garantien gibt's nicht, muss jeder für sich selbst beurteilen, ob er daran glaubt. Aktuell glaube ich das tatsächlich auch noch nicht so ganz, also dass wir so schnell so hochlaufen, weil, wie gesagt, da fehlen einfach noch eine Bodenbildung, eine Trendwende. Aber ausgeschlossen ist es eben auch nicht bei den Kryptos und insbesondere beim Bitcoin auch, kann das ja schnell gehen. Tendenziell bleibe ich aber, wie gesagt, bei meinem View, der positiv ist und wer vorsichtig agiert, wer jetzt vielleicht Dips kauft, aber eben nicht fett reingeht, sondern immer wieder sukzessive in mehreren Branchen, wenn er vielleicht insgesamt, weiß ich nicht, 1.000 Euro da reinstecken will und dann jetzt mal für die ersten 150 kauft, der macht sicherlich aus meiner Sicht nichts falsch und wenn es dann weiter runtergeht, kann er ja sukzessive nachkaufen und wenn es dann dreht, ja, muss man halt prozyklisch aufstocken, aber das ist dann ja auch nicht so schlimm, dann hat man ja immerhin auf die erste Position schon die entsprechenden Gewinne. Ja, damit bin ich für heute soweit durch. Wie gesagt, aus meiner Sicht, was die Federal Reserve da treibt, derzeit unverständlich, halte ich für einen Fehler. Man muss auch sagen, es sind nicht alle, es gibt ja nach wie vor auch die Tauben, wie zum Beispiel Bowman, wie zum Beispiel Chris Waller, wie zum Beispiel natürlich Stephen A. Miron, die aus meiner Sicht hier eher richtig liegen. Wobei Miron ist natürlich Trump-Mann und vielleicht schon ein bisschen zu doofisch dann auch. Aber wie gesagt, diese sehr hawkische Politik, die da einige andere fahren wollen, die halte ich für einen kompletten Fehler. Und da muss Powell sich am Ende auch entscheiden, was er jetzt macht, wenn er jetzt tatsächlich so viel Wert drauf legt, quasi als der neue Paul Volcker zu gelten, der die Inflation bricht, was er ja schon durchaus das erste Mal geschafft hat. Aber wenn er jetzt denkt, okay, 3% ist noch zu hoch, ich muss das jetzt nochmal brechen, dann könnte es sein, dass ihm das am Ende mit dieser hawkischen Geldpolitik zwar gelingt, aber dass er dann abtritt, ja, als Notenbankchef, der dem Land eine Wirtschaftskrise, eine Rezession hinterlassen hat. Also ob das unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist für seinen Abschied, das sei mal dahingestellt. Deswegen glaube ich, dass Paul selbst auch kein Interesse hat, so super hawkisch aufzutreten, sondern er wird wahrscheinlich versuchen, die anderen auf Linie zu bringen, dass es dann doch im Dezember zumindest mal zu einer 25-Basispunkte-Zinssenkung nochmal kommt. Und dann muss man schauen, wie es im neuen Jahr weitergeht. In diesem Sinne war es das für heute. Wahrscheinlich wird sich heute Nacht, heute Abend den Podcast kaum noch einer anhören, weil er heute deutlich später kommt wie sonst. Dann wünsche ich allen, die das noch tun, auf jeden Fall einen schönen Abend und eine gute Nacht nach diesem guten Fußballspiel. Und ansonsten alle, die es dann morgen hören, ja, da wünsche ich dann auch einen schönen Tag und hoffentlich einen besseren Handelstag oder bessere Handelstage in den nächsten Tagen. Und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich wie immer nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.